Peters Literaturküche. Der Literaturpodcast. Von und mit Peter Fassbender. Es ist September, es ist der erste Freitag im Monat, Zeit für Peters Literaturküche. Herzlich willkommen zum Übergang aus dem Sommer in den literarischen Herbst. Was steht heute an? Ein medizinisches Thema? Aber keine Angst, es geht nicht um Viren oder Ähnliches. Ich habe einen Text von Hermann Harry Schmitz herausgesucht, eine etwas längere Geschichte, die die ganze Folge ausfüllt. Der Autor ist 1880 in Düsseldorf geboren und 1913 in Bad Münster am Stein gestorben. Auf Druck seines Vaters schlug er eine kaufmännische Laufbahn ein, daneben veröffentlichte er grotesken und skurrile Einakter. 1911 wurde er freier Schriftsteller. Er hatte gesundheitliche Probleme, sah keine Hoffnung auf Heilung und beendete freiwillig sein Leben. In der Literaturküche habe ich ja schon Texte von Hermann Harry Schmitz vorgetragen. Ich finde seine Sprache modern, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Texte über 100 Jahre alt sind. Sein Humor ist schräg, grotesk, wie wir gleich in der Geschichte hören werden, so wie es mir gefällt und hoffentlich euch auch. Dann leg ich doch mal los. Der Blinddarm, ein Fluch. Man hat mich in eine Irrenanstalt gesteckt und ich bin doch wirklich nicht irrsinnig. Bitte, meine Herren Psychiater, das kann ich doch wohl selbst beurteilen. Dritte reitende Feldartilleriebrigade, Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, Artaxerxes kann ich ohne Silbenstolpern fehlerfrei sagen. Ich meine, das genügt, was? Gott ja, ich gebe zu, ich war damals ein wenig heftig. Aber wer die Tragödie meines Lebens kennt, wird mich verstehen. Das Wort Blinddarm soll man in meiner Gegenwart nicht aussprechen. Dann kribbelt es mir in allen Gliedern und ich kann verdammt unangenehm werden. Aber deswegen gehöre ich doch lange nicht in eine Irrenanstalt. Ich bin ein beklagenswertes Opfer der Psychiater. Einst war ich ein Mensch, der glücklich und froh war. Seine 250 Pfund wog und dessen schwerste Sorge die war, dass um Gottes Willen die Poularde zum Mittag weich und köstlich und der Moselwein recht spritzig war. Man nannte mich ein Faultier und Tagedieb. Aus Neid natürlich. Ich lebte eben ganz nach meinem Gusto. Und mein Gusto war nichts tun, gut essen und trinken, schlafen und träumen. Wer sich das nicht leisten konnte, wurde natürlich leicht ein gehässiger Kritiker meines Lebenswandels. Gott, ich hatte wirklich auch schwere Jahre hinter mir, wo es hieß, für das tägliche Brot zu sorgen. Das war eine üble Zeit. Pfui Teufel, wenn ich daran zurückdenke. Der Kampf ums Dasein war mir verflucht schwer gefallen. Jede Art von Betätigung war bei meinem angeborenen Hang zur Beschaulichkeit ein entsetzlicher Gräuel. Da kam eines Tages das Glück. Meine Tante Heromina Ameisenei in alten Becken starb und mir fiel aus der Erbschaft eine jährliche Rente von 10.000 Mark zu. Geld verdienen, sich abhasten, Ellbogen benutzen, diese hässlichen Worte spielten keine Rolle mehr. Ich war frei und unabhängig. Meinen Traum von jeher, die Sehnsucht meines Lebens, mein Dasein fern vom Getriebe der Welt im süßen Nichtstun zu verbringen, sah sich erfüllt. Ich schaffte mir eine Köchin an, um die mich Prior Severin beneidet hätte. Herrliche Weine lagen in meinem Keller. Ich besaß ein fabelhaftes Bett und das Wunder eines Divans, geräumig mit weichen, kosenden indischen Decken belegt. Bis in den Tag hinein schlief ich. Wenn ich mich nicht den Sensationen kulinarischer Genüsse hingab, lag ich rauchend und träumend auf meinem herrlichen Divan. Oh, ich war vollkommen glücklich zu jener Zeit. Monatelang verließ ich nicht meine Behausung. Ich kam aus dem Pyjama nicht heraus. Meine Splendid Isolation von allen Störungen des Alltags, von jedem Missklang in der Harmonie meiner Tage war vollkommen. Alle wohlmeinenden Bekannten mit Ratschlägen, verdächtigen Altruismen und ehrlicher Freundesentrüstung hatte ich mir allmählich vom Halse geschafft. Man gab mich auf und sprach schlecht von mir. Was kümmerte mich das? Ich hatte den Alltag überwunden. Ich lebte das Vergessen der Misere des Lebens. Dann platzte eines Tages mein alter Schulfreund Sebald in mein Idyll. Ich hatte ihn seit Jahren nicht gesehen. Es war gegen 12 Uhr vormittags, ich lag noch im Bett und sann wollüstig darüber nach, welche Leckerbissen mir meine Köchin wohl heute vorsetzen würde. Sebald setzte sich ohne Umschweife an mein Bett und erzählte, er sei Arzt geworden und habe sich in dieser Stadt niedergelassen. Von alten Erinnerungen sprach er dann, leitete allmählich zu mir und meiner Lebensweise über, über die er genau informiert schien, und war auf einmal daran, mir im ernstem, vorwurfsvollen Ton mein Leben vorzuhalten. Ich wurde unruhig, diese Anzapfung passte mir sehr wenig, aber Sebald sprach so ehrlich und herzlich. Ich versuchte, ihm wissenschaftlich zu kommen und mein Leben im Hinweis auf die indischen Yogi zu rechtfertigen. Ich hatte die gleichen Maximen, abrücken von dem Gehasste der Welt und allen Leidenschaften, sich versenken in Meditation und ins Nirvana. Ganz ging ich natürlich nicht mit den Indern, asketischen Unfug, Glas und Erde essen, mich mit dem Kopf nach unten aufhängen, auf nägelgespickten Brettern liegen und solche Sachen, wie sich als aufgeklärter Mensch natürlich weit von mir. Ich käme auch ohne diese Gewaltmittel in die göttliche Trance allen Vergessens. Meine Ausführungen machten keinerlei Eindruck auf Sebald, er schüttelte den Kopf und machte ein recht bedenkliches Gesicht. Plötzlich nahm er meine Hand und fühlte den Puls und sah mir prüfend in die Augen. Ich wurde nervös, ich entzog ihm meine Hand und bat dringend, diese Faxen zu unterlassen. »Ob ich Schmerzen im Bauche hätte, in der rechten Seite?« fragte er, ohne meinen ablehnenden Einwurf zu beachten. »Was sollte das?« Ich brauste auf. »Ich habe dich nicht konsultiert, verschone mich mit deinen unerwünschten Ratschlägen. Mische dich bitte nicht in mein Leben. Außerdem finde ich es rücksichtslos und zudringlich, mich mitten in der Nacht zu überfallen. Ich will jetzt meine Ruhe haben.« Sebald erhob sich verletzt, zuckte mit den Achseln und sagte, »Du tust mir leid. Du wirst deinen Unverstand bereuen.« Dann schickte er sich an, das Zimmer zu verlassen. An der Tür drehte er sich noch einmal um. »Wenn du mich brauchst, so telefoniere Amt 111, Nummer 3145. Du wirst mich bestimmt brauchen. Adieu.« Was sollte dieser Blödsinn? Plumper Patientenfang. Ich verstand Sebald nicht. Früher war er doch der ehrlichste und anständigste Mensch. Auch heute hat sein Benehmen noch immer etwas Treuherziges. Ich fühlte mich kerngesund, aß, trank und schlief vorzüglich. Schmerzen im Bauch? Keine Spur. Ich ertappte mich plötzlich dabei, wie ich schüchtern an meinem wohlgerundeten Bäuchlein herumzudrücken begann. In der Tat, wenn ich an eine Stelle an der rechten Seite kam, glaubte ich, ein gelindes Unbehagen zu verspüren. Dummes Zeug, es war ja nicht nötig, an dem Bauch herumzuklopfen. Dennoch kam mir eine eigentümliche Unruhe über mich. Das wäre ja schrecklich, wenn ich nun doch tatsächlich krank wäre, ein Leiden in mir trüge, jetzt, wo ich alles hatte, was mein Herz sich wünschte. Zum ersten Mal wollte es mir nicht so recht schmecken. Zum ersten Mal kam ich auf dem Divan nicht zur träumerischen Ruhe. Der quälende Gedanke an eine Krankheit begann sich in mir festzusetzen. Immer wieder befühlte ich meinen Bauch, und je mehr ich untersuchte und knetete, umso mehr empfand ich dabei nicht nur an der rechten Seite, sondern überall ausgeprägte Schmerzen. Ich fühlte den Puls, beschaute mich im Spiegel, lief aufgeregt im Zimmer umher. Mit meiner göttlichen Behaglichkeit und Sorglosigkeit war es aus. Meine Köchin war fassungslos. Selbst frische Langusten und gebackene Austern ließen mich kalt. Was mochte das für eine Krankheit sein? Ich stöberte im Konservationslexikon herum und fand, dass in der rechten Seite der Blinddarm säße. Ein wahnsinniges Entsetzen packte mich. Blinddarmentzündung? Diese furchtbare Krankheit grassierte ja jetzt allenthalben und forderte unzählige Opfer. Warum sollte mich Sebald eigentlich in einer so ernsten Sache täuschen? Mehrere Tage verbrachte ich in qualvollen Reflexionen. Schreckliche Visionen verfolgten mich. Die herrlichsten Leckerbissen ließ ich unberührt. Ich beschaute stundenlang meinen Bauch. Wenn es darin kollerte, zuckte ich jäh zusammen. Oh, wenn ich nur Klarheit hätte! Ich konnte den grauenhaften Zustand der Ungewissheit nicht mehr ertragen und ließ an Sebald telefonieren. »Ich wusste, dass du dich melden würdest«, begann er überlegen, als er seinen Mantel ablegte. Er untersuchte mich, drückte mit seinen kalten Händen an meinem warmen Bauch herum und nickte an der Stelle in der rechten Seite ernst und bedeutsam mit dem Kopfe. Ich verging vor Angst. »Ja, ja, wie ich dachte, schwere Blinddarmreizung. Eine Perforation ist jeden Augenblick zu befürchten. Eine sofortige Operation ist unbedingt geboten. Du hast wohl viele Kirschen mit Steinen gegessen.« »Ich hatte seit meiner Jugend keine Kirschen gegessen.« »Du wirst einen Kirschkern, Emaillesplitter vom Kochtopf oder ein Gummiteilchen vom Verschluss von Mineralwasserflaschen im Wurmfortsatz haben.« Ich trank seit Jahren kein Mineralwasser mehr und meine Köchin kochte nur in Rheinnickel. »Also, wie gesagt, Da muss sofort operiert werden. Jeder Aufschub kann eine tödliche Komplikation zur Folge haben. Grün und gelb wurden mir vor Augen. Mein ganzes Empfinden lehnte sich gegen den Gedanken an eine Operation. Lieber dann schon eingehen, als eine solche Marter ertragen. Mein Heim verlassen, mich in das Grauen eines Krankenhauses begeben. Niemals! Ich nahm meine ganze Kraft zusammen und schrie, scher dich zum Teufel mit deiner Diagnose. Raus! Raus! Sebald versuchte mich in aller Milde und Geduld zu beruhigen und mir das relativ harmlose einer Blinddarmoperation, die enorme Geschicklichkeit der heutigen Chirurgen auseinanderzusetzen. Ganz behaglich sei es in einem modernen Krankenhause und nach der Methode von Professor Weichteil sei die ganze Affäre in 8 Tagen erledigt. Ich hatte für nichts ein Ohr. Mit jedem Wort, das Sebald sagte, wuchs mein sinnloser Zorn. Ich sah in Sebald lediglich den bewussten Störer meines harmonischen Daseins, den Vernichter meines Seelenfriedens, meiner göttlichen Ruhe. Wie ein wildes Tier brüllte ich auf ihn ein. Dann wurde es ihm doch zu viel. »Ich lehne jede Verantwortung ab«, rief er. »Du tust mir leid in deiner Verbohrtheit. Mach meinetwegen, was du willst.« Sebald warf die Tür ins Schloss und ging weg. Stundenlang kauerte ich weinend in einer Ecke und stierte vor mich hin. Oder ich irrte wie ein von Gespenstern Verfolgter durch die Wohnung. Oder es packte mich eine wahnwitzige Wut und ich stürzte mich auf irgendeinen Gegenstand. Eingetretene Schranktüren, zerschlagene Fischgläser und Lampen, zertrümmerte Fenster, Spiegel und Vasen, abgebrochene Stuhlbeine klagten von meinem Wüten. Ich warf mich dem Alkohol in die Arme und trank Cognac aus Biergläsern. Dieser Zustand währte etwa 3 Wochen. Ich hatte keinen Cognac mehr und meine ganze Einrichtung war zerstört. Da kam ich einen Augenblick zu mir. Das konnte so nicht weitergehen. Dieser entsetzliche Zustand führte zum Wahnsinn. Dabei nahmen die Schmerzen im Bauch immer mehr zu. Mein Eigensinn war gebrochen. Ich schrie nach Sebald. Sebald war ein guter Kerl und kam. Willenlos und ohne jeden Widerstand ließ ich mich von ihm in einer Droschke in das Krankenhaus des Herrn Professor Weichteil schaffen. Mit großer Freundlichkeit empfing man mich im Krankenhause. Ich wurde stutzig. War das bemitleidende Güte, die man einem Aufgegebenen, einem Verlorenen entgegenbrachte? Ich musste Personalzettel ausfüllen, die neugierigen Rubriken wollten das Unmöglichste wissen. Ob meine Amme eine gute Turnerin gewesen sei, ob mein Großvater Schuppen auf dem Kopf gehabt habe, ob in meiner Familie ein Schwarzer sei. Wildfremde Männer in weißen Mänteln kamen herbei. Sie rochen nach Äther, Karbol, Zigarren und Cognac. Ich musste mich hinlegen und sie tasteten mit ernsten Mienen und kalten Händen an meinem Bauch herum. Sie sprachen dann lateinisch mit bedenklichen Gesichtern. Einer klopfte mir auf die Schulter und sagte, »Na gut, wird schon werden.« Ein anderer lachte mich gütig an und sagte leise, »Moribundus.« Von einem breitschultrigen Mann mit brutalen Zügen und Händen wurde ich mit rauer Unerbittlichkeit gewaschen, gebürstet, geseift. Er tat das mit dem Wohlbehagen eines sadistischen Henkers. Als er mein Zimmer betrat, hatte er ein amputiertes Bein bei sich, welches er in die Ecke stellte. Dann legte man mich in ein blütenweißes Bettchen, über dem ein frommes Bild hing. Ich wurde wehmütig und weinte. Die wildfremden Männer in den weißen Mänteln kamen wieder und klopften an meinem Bauch herum. Kalte Hände hatten sie noch immer. Plötzlich erschien ein langer Mann mit einem verwahrlosten Vollbart, einer Brille und einer schlecht sitzenden Hose. Es war der berühmte Professor Weichteil. Die weißen Männer machten ihm respektvoll Platz. Er trat an mein Bett, blickte zerstreut über mich weg und fragte so oben hin, »So, das ist also die Frau mit dem Tumor.« Vorsichtig bemerkten die Männer, ich sei männlichen Geschlechtes. Weichteil hob ernst und stumm meine Decke auf, besah sich mein rechtes Bein und erklärte, »Ja, ja, die höchste Zeit, das Bein muss amputiert werden. Gute Nacht.« Die Männer klärten ihn unterwürfig auf, dass es sich wohl nach ihrer bescheidenen Ansicht um eine Appendizitis handle. Der Professor richtete sich auf und sagte fest und bestimmt, »Dann muss der Appendix heraus.« Die weißen Männer neigten demütig, zustimmend die Häupter und alle entfernten sich. Ich weinte die ganze Nacht. Womit hatte ich dieses grässliche Geschick verdient? Ich war schon mehr tot als lebendig. Am nächsten Morgen kam der Professor, gefolgt von den weißen Männern. Er untersuchte, natürlich mit kalten Händen, meinen Bauch und konsternierte, »Die linke Niere muss raus, muss sofort raus.« Ich richtete mich jammernd mit letzter Kraft auf und stöhnte, »Blinddarm, Blinddarm.« Darauf fiel ich in meine Kissen zurück. Es dauerte eine Weile, bis die weißen Männer Professor Weichteil richtig informiert hatten. Er wollte die Niere nur ungern fallen lassen. Punkt 11 schob mich der Henkersknecht, der mich geseift hatte, auf einem weiß angestrichenen Krankentransportwagen in einen großen hellen Saal. Hier war es scheußlich heiß und roch übel nach Chemikalien. An den Wänden standen hohe Glasschränke mit bösartig glänzenden Instrumenten. Eine große Zange fiel mir besonders ins Auge. Sie schien mich zu fixieren und ihre Kiefer nach mir zu weiten. Ein riesiges, nach Blut schreiendes Messer ließ mich erzittern. Die weißen Männer hatten sich weiße Mützen aufgesetzt und das ganze Gesicht vermummt. Grause Furcht packte mich. Plötzlich stülpte man mir heimtückisch von hinten etwas über die Nase, ohne dass ich darum gebeten hatte. Ein widerlich süßlicher Geruch drang auf mich ein. Ich hörte, wie jemand neben mir sagte, 3,20 Mark habe ich gestern im Skat verloren. Dann noch eine andere Stimme. War es jetzt das linke oder das rechte Bein? Ein grässlicher Krampf schüttelte mich. Ich wollte schreien. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wach wurde, lag ich in meinem Bett. Eine Krankenschwester saß neben mir und häkelte etwas, was durch das Klappern der Holzstäbchen immer länger wurde. Ich wollte fragen, ob ich tot sei, brachte aber keinen Ton heraus. Ich schlief wieder ein. Als ich aufs Neue erwachte, saß die Schwester immer noch da und häkelte. Professor Weichteil war ein unbedingter Vertreter der Theorie der schnellen Heilung. Höchstens 2 Tage Bettruhe, dann aber schleunigst aufstehen. Vor allem hieß es jetzt viel spazieren gehen. Turnen, namentlich Hochsprung, schrieb er vor, schwere Lasten tragen. Sich von guten Boxern vor dem Bauch boxen zu lassen, hielt er für vorzüglich nach einer Blinddarmoperation. All diese Übungen fielen mir verflucht schwer. Aber mit dem neuen Lebensmut, der sich allmählich einstellte, wuchs auch meine Energie. Wenn die Methode des Professors nur zur schnellen Heilung beitrug, nahm ich das Unangenehme gern in Kauf. Leider sollte mir noch ein Missgeschick passieren, das meinen Austritt aus dem Krankenhaus verzögerte. Bei einem Sprung aus der ersten Etage mit 100 Kilogramm schweren Gewichten in der Hand platzte der Bauch in der Naht und die Gedärme quollen heraus. Sie hingen mir wie aufgegangene Schnürbändel auf die Füße. Ich bemerkte das Unglück erst nicht und bummelte noch durch den Stadtgarten. Kinder machten mich dann auf die Schuhe baumelnden Eingeweide aufmerksam. Ich gab ihnen saure Bonbons, wurde am gleichen Tag wieder zugenäht, mit doppelter Naht, mit Stahldraht, außerdem mit Markenpapier verklebt. Die Naht wurde noch, um mein Übriges zu tun, mit Zigarrenkistchenbrettern vernagelt. Das hielt und bald schon konnte ich das Hospital verlassen. Geschwächt, aber guten Mutes und voll neuer Hoffnung und Lebensfreude. Meine Köchin hatte meine Wohnung in der alten Heimeligkeit und Bequemlichkeit wiederhergerichtet und die exquisitesten Zungen- und Gaumengenüsse zu meinem Empfang vorbereitet. Ich begann, die schlimmen Tage zu vergessen und an mein neues Leben in aller Beschaulichkeit zu glauben. Alles war wie einst, wie in den glücklichen Tagen vor dieser Malefiz-Blinddarmsache. Ich fühlte mich frei und sicher. Das Damoklesschwert war beseitigt. Dort war es in dem kleinen Einmachglas. Man hatte mir den Blinddarm im Krankenhaus in diesem Glase mitgegeben. Ich stellte ein Leiterchen hinein. Wenn es schlechtes Wetter war, saß der Blinddarm unten. Wenn es aber gutes Wetter war, saß er oben. So lebte ich mein Leben einige Wochen lang in meinen alten Gepflogenheiten. Wunschlos, weltfern und glücklich. Ich lag eines Tages nach einem allzu reichlichen Mahle auf meinem Divan. Unruhige Gedanken an meine Blinddarm-Tragödie störten plötzlich mein Sinieren. War ich nur wirklich gesund? Es war mir eigentlich nicht immer so, wie es hätte sein sollen. Ich fühlte mich häufig beschwert und hatte das Gefühl, dass es in meinem Bauche nicht so recht stimmte. Eine peinliche Sorge um meine Gesundheit quälte mich, die in jedem Tag stärker wurde. Jede Indisposition geringster Art beschwor die schrecklichsten Vorstellungen und Vermutungen herauf. Ich begann, meinen Körper auf das Peinlichste zu kontrollieren. Ich abonnierte auf medizinische Fachblätter. Das hätte ich lassen sollen. Es wurde mein Verderb. Denn eines Tages fiel mir der Aufsatz des berühmten Chirurgen Professor Langebüdel in Jena in die Hände, der unter Beigabe von genauen Statistiken und aufgrund dieser Zahlen nachwies, dass der Prozentsatz der Sterblichkeit unter Blinddarmamputierten erheblich höher sei als unter normalen Menschen mit Blinddarm. Weiterhin habe er einwandfrei bei strenger Kontrolle und Beobachtung einer großen Anzahl von Operierten konsterniert, dass die Gehirnfunktionen durch die Amputation des Appendix im starken Maße in Mitleidenschaft gezogen würden. Er resümierte seine verblüffende Theorie, Blinddarmamputation bewirkt vorzeitige Sterblichkeit, ferner Irrsinn und in allen Fällen eine außergewöhnliche Schwächung des ganzen Organismus. Eine Blinddarmoperation sei ein Verbrechen an der Menschheit. Aber er bringe auch den Unglücklichen, die sich in ihrem Unverstand hätten operieren lassen, noch Hilfe mit seiner phänomenalen Erfindung des künstlichen Blinddarmsersatz. Langebüdel setzte an die Stelle des amputierten Darmes einen aus bestem Gummi hergestellten Blinddarm ein. Auf diese Weise werde das Gleichgewicht der Bauchorganisation wiederhergestellt und die Spannung im Nervensystem aufgehoben. Ich brach zusammen unter dieser Eröffnung. Die Sorge um mein Leben wuchs ins Ungeheure. Eines Tages saß ich im Zug nach Jena. Professor Langebüdel schilderte in den schwärzesten Farben die mir drohende Gefahr. Nach schweren inneren Kämpfen gab ich mich ihm in die Hände und ließ mir in einer komplizierten Operation einen Gummiblinddarm Langebüdel einsetzen. Sehr geschwächt, übernervös, 8000 Mark leichter, verließ ich nach einigen Monaten die Klinik in Jena. Erst nach Monaten begann der Wille zur Beschaulichkeit allmählich die schwarzen, beunruhigenden Reflexionen über meine Gesundheit mehr und mehr zu verdrängen. Ich segelte fast völlig wieder im Fahrwasser köstlicher Harmonien. Nur selten noch griff ich zu den medizinischen Blättern. Unglücklicherweise musste mir durch Zufall eines Tages nun doch wieder eine Nummer in die Hände fallen. Ich Unglücklicher. Ich fand einen Artikel des bekannten Geheimrates Möhrenfeind, der als Unterleibsspezialist einen anerkannten Ruf hatte. Er vertrat den gleichen Standpunkt wie Langebüdel über die gefährlichen Konsequenzen einer Appendixoperation, bekämpfte aber entschieden als direkt lebensgefährlich den Ersatz aus Gummi nach Langebüdel. Nur ein Ersatz aus animalischer Materie könne in Frage kommen. Seine epochale Erfindung, Blinddarmersatz aus Schafsdarm, sei die Lösung des Problems. Die Träger von Langebüdel-Blinddarmen befänden sich in fortgesetzter Lebensgefahr durch die unbedingt eines Tages einsetzende Zersetzung des Gummis. Ich warf mich vom Divan und wälzte mich laut schreiend auf dem Boden herum. Ich flüchtete mich ins Dunkel des Kellers und vergrub mich dort in den Kohlen. So blieb ich 3 Tage im Stumpfsinn und völliger Apathie. Dann löste sich plötzlich die Starre. Neue Lebensenergien regten sich mit Gewalt. Was, jetzt sterben? In den besten Jahren? Mit einer Rente von 10.000 Mark? Hals über Kopf reiste ich, gepeinigt von den schrecklichsten Ängsten, zum Geheimrat Möhrenfeind. Wiederum ließ ich mich überzeugen. Ich sah meine einzige Rettung und Hoffnung in einem Blinddarm aus Schafsdarm nach Möhrenfeind. 5 Monate lang lag ich bei Möhrenfeind. Das kostete 18.000 Mark. Gealtert, abgemagert kehrte ich nach Hause zurück. Was war aus mir geworden? Was hatten die Ärzte aus einem sorglosen, glücklichen Menschen gemacht? Ein schrecklicher Hass gegen die ganze Gilde stieg in solchen grüblerischen Stunden mit Macht in mir auf. Eine besondere Wut gegen meinen Schulfreund Sebald. Es kamen wohl Tage, an denen ich über köstlichen Gerichten und schönen Weinen meine Sorgen vergaß. Aber immer wieder bekam die Angst um mein Leben die Oberhand und ich ließ keine harmonische Behaglichkeit aufkommen. Der Gedanke, war mein Darmersatz nun das Richtige, quälte mich unablässig. Mein böses Geschick musste mich in den Vortrag des berühmten amerikanischen Arztes, des Professors W.C. Manhattan Cover Code führen. Dieses mein furchtbarstes Geschick. Wehe mir. W.C. Manhattan Cover Code war eine weltberühmte Appendix-Autorität. Er hatte unlängst die 500.000. Blinddarmamputation vorgenommen und war aus diesem Anlass zum Ehrenvorsitzenden sämtlicher Blindenanstalten der Welt ernannt worden. Seine Vortragsreise galt einer energischen Propaganda gegen die Theorie der künstlichen Blinddarme. Die Mehrzahl sämtlicher Ärzte ständen hinter ihm. Er führte aus seiner Praxis unzweifelhafte Fälle an, wo die betreffenden Patienten dieser verrückten Erfindung zum Opfer gefallen waren. Er erklärte die Vertreter und Anhänger dieser Theorie für Mörder. Er halte es für seine Pflicht als Mensch und Arzt, mit allen Kräften gegen einen derartig lebensgefährlichen Irrsinn vorzugehen und das Publikum aufzuklären. Die Voreiligen, die bereits Langebüdel oder Möhrenfeind in die Hände gefallen waren und diesen unglücklichen Blinddarmersatz mit sich herumschleppten, könne er nur den Rat geben, sofort diese furchtbare Gefahr entfernen zu lassen. Eile sei unbedingt geboten. Professor W.C. Manhattan Cover Code sprach eindringlich und überzeugend. Wie ein Keulenschlag traf mich diese Eröffnung. Wie ein Blöder irrte ich 2 Tage durch die Stadt. Ich stand am Fluss mit Selbstmordgedanken. Ich ging in den Wald und aß Moos und Rinde. Ich wollte in Höhlen hausen, fand aber keine. Dann trieb mich meine Angst willenlos ins Krankenhaus von Professor Weichteil. Raus mit dem Schafsdarm Möhrenfeinds. Im Krankenhaus war alles wie damals. Man schob mich nach den bekannten Vorbereitungen auf einem weiß lackierten Krankenhauswagen in dem immer noch ungemütlichen Operationssaal. Eine Wut quoll in mir auf gegen die Instrumente, die Ärzte, die Schwestern, die ganze Umgebung. Das war alles medizinische Materie und die hasste ich gründlich. Einer von den weißen Männern, der sich mit dem Professor überworfen hatte und in den nächsten Tagen das Spital verlassen musste, trat an mich heran und flüsterte mir zu, dass ich damals bei der Operation überhaupt nichts am Blinddarm gehabt habe. Man habe sich in der Diagnose geirrt. Nichts am Blinddarm gehabt? Die ganze Aufregung und Quälereien wegen einer falschen Diagnose dieser Ärzte? Eine sinnlose Wut. Ein irrsinniger Jähzorn packte mich. Mein ganzes Leben verhunzt durch diese Nichtswisser. Ehe es sich jemand versah, sprang ich auf, packte ein großes blitzendes Operationsmesser und erstach den Professor, die weißen Männer und eine Krankenschwester. Ein armer Kranker, der auf einem Krankenwagen liegend auch eine Operation erwartete, bekam in der Aufregung mehrere Stiche mit. Es war ihm aber egal, da er taubstumm war, außerdem darüber starb. Ich zerschlug noch die Glasschränke, warf die Instrumente zum Fenster hinaus und trank alle Gläser mit Chemikalien aus. Plötzlich wurde ich von hünenhaften Krankenwärtern gepackt und überwältigt. Ich kam in das Irrenhaus, wo ich jetzt noch bin. Ich gebe zu, ich war ein wenig nervös. Wer wäre das nicht geworden, bitte? Aber irrsinnig bin ich nicht. Keineswegs. Keineswegs. Man erwähne nur das Wort Blinddarm nicht. So viel zum Thema Blinddarm. Meinen habe ich noch und ich bin bisher auch nicht in die vorgeschriebene Situation gekommen, mich so oder so entscheiden zu müssen. Eine jährliche Rente von 10.000 Mark habe ich aber leider auch nicht. Heute müsste das so um die 50.000 bis 60.000 Euro sein. Das war es aber auch dann schon heute wieder in Peters Literaturküche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Text von Hermann Harry Schmitz. Es war bestimmt nicht der letzte von ihm, der hier zum Vortrage kommt. Ich wünsche euch allen wunderschöne Restsommertage und einen guten Start in einen entspannten Herbst. Macht's gut, euer Peter Fassbender.